Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Matthias Friebe, guten Abend. Dopingmittel im Kofferraum, tagelange Verhöre, verhaftete Fahrer, Sitzstreik auf der Straße, am Ende Suspendierung oder freiwilliger Rückzug von etlichen Fahrern und Teams. Die Tour de France 1998 bekam von vielen den Beinamen Tour de Farce. Genau 25 Jahre ist es her, dass der Physiotherapeut des französischen Festina-Teams, Willy Wout, mit hunderten Ampullen EPO und Packungen von Amphetaminen in seinem Kofferraum erwischt wurde. Diese Festina-Doping-Affäre, in dessen Verlauf es zu einigen Geständnissen kam, war der erste ganz große Einblick in systematisches Doping im Radsport und stellt bis heute eines der dunkelsten Kapitel der langen Tour de France-Geschichte dar. So dunkel und gleichzeitig so aktuell, dass wir da heute drüber sprechen wollen und auch den Blick in die Jetztzeit wagen. Ich freue mich, dass Ralf Meutgens dabei ist, der seit Jahrzehnten über Doping recherchiert und vieles auch in dieser Festina-Affäre mit ans Tageslicht gefördert hat. Und ebenfalls in der Runde begrüße ich den ARD-Filmemacher Ole Zeisler, dessen Dokus Being Jan Ullrich oder ganz aktuell Mythos Tour sich auch mit Licht und Schatten beim größten Radrennen der Welt beschäftigen. Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend. Hallo.
Vielleicht fangen wir mal an mit der Erinnerung an 1998. Der Schock war ja international groß. Hinter den Kulissen auch, Herr Meutgens, oder kam da nur ans Tageslicht, was man sowieso schon vermutete?
Also wenn ich jetzt für mich spreche, muss ich sagen, da kam auf jeden Fall das raus, was ich schon wusste. Aber wenn wir ein Jahr zurück uns erinnern, der Kölner Radprofi Jörg Paffrath, der hatte ja im Spiegel 1997 eigentlich genau das erzählt. Also er hatte zumindest alle Medikamente aufgezeigt, die dann auch 98 dann aktenkundig wurden. Und der Jörg Paffrath hat natürlich auch erkennen lassen, dass er nicht der Einzige ist, der sich der Medikamente bedient hat. Also wenn man dann aufmerksam so ein bisschen 97 die Geschichte verfolgt hat, dann dürfte man eigentlich nicht mehr so sehr überrascht gewesen sein. Wobei 97, wir erinnern uns ja, Jan Ullrich fuhr in Gelb, da wurde natürlich dann alles versucht, die medial so klein wie möglich zu halten, die Geschichte von Jörg Paffrath, was sehr, sehr, sehr schade war jetzt im Nachhinein. Ich war da eng beteiligt, hatte das für den Spiegel damals ermöglicht, weil Jörg aus meinem Radsportverband NRW kam und der Kontakt bestand. Und also Überraschung hielt sich bei mir sehr in Grenzen und ein aufmerksamer Beobachter hätte auch nicht sonderlich überrascht sein dürfen, meines Erachtens. Wobei jetzt nur 97 Erwähnung findet, die Tourberichterstattung oder das Vorhandensein von Doping ist ja schon lange Gegenstand, auch schon von Ermittlungen in Frankreich, von Verfahren und. Also die Geschichte ist ja schon lange publik.
Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, Herr Zeisler. Ralf Meutgens hat 97 schon angesprochen. Jan Ullrich, das gelbe Trikot. War das auch deswegen so heftig, diese Festina-Affäre, weil gerade Deutschland in so einem richtigen Boom gefangen war nach dem ersten Toursieg?
Ja, sicherlich. Also ich würde sagen, dass das Gros der Deutschen oder auch der weitestgehend der Journalisten, speziell der TV-Journalisten, nahezu neu im Radsport war. Ne? Also dieses Land hat ja eine andere Tradition mit Radsport im Gegensatz zu Frankreich, Italien, Belgien, Spanien. Das heißt, man war, ich sage es jetzt bewusst so, in einem Jubeltaumel von 97. Alle rannten in Gelb rum und alle wollten die Tour sehen und alle wollten, dass Jan Ullrich 98 nochmal gewinnt, was er aufgrund einer Regenetappe am Galibier nicht tat. Das heißt, da kam so direkt so ein Downer in Form dieser Festina-Affäre. Ich behaupte ein berechtigter und fast schon willkommener. Aber das war natürlich eine sehr kurze Zeit von Jubeltaumel und huch, was ist denn das für ein Sport? Jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber ich glaube, so haben das viele damals wahrgenommen. Ach, das ist gar nicht so, im Sommer fahren die mal 3 Wochen durch die Sonne und über schöne Alpenpässe und ein Deutscher gewinnt im Idealfall. Nee, da streiken auf einmal Fahrer, da werden Ampullen gefunden. Und Richard Virenque, der Nationalheld Frankreichs, sitzt weinend auf einer Pressekonferenz. Also ich glaube, das ist in der deutschen Wahrnehmung eine sehr schnelle Abfolge von Jubel, Trubel, Heiterkeit zu huch, da müssen wir aber vielleicht mal genauer hingucken, war.
Das tun wir ja heute auch, das genauer hingucken. Was hat sich denn da ergeben für ein Bild von Radsport? Auf einmal sprachen wir über kriminelle Vereinigungen, über systematisches Doping, über im Prinzip Lug und Betrug, egal wo man hinguckte.
Ja, das stimmt schon. Also letztendlich war es ja nicht nur Festina, es wurden 3 Teams, wurden auch mindestens mal wurden die Hotels und auch die Busse untersucht, soweit ich mich erinnere. Und ich meine, 1 wurde auch gesperrt. Also am Ende muss man ja sagen, für mein Dafürhalten hat sich daraus gar nicht so viel vorzogen. Also wenn man weiß, was danach für Jahre kamen, die man auch sehr spät erst wieder einordnen konnte, wo man aber immer schon auch da ein mulmiges Gefühl hatte. Also ich glaube, dass 98 zumindest für meine Wahrnehmung, ich behaupte für die deutsche Brille, so nenne ich sie jetzt mal ganz doof, schon direkt ein Schuss vom Bug war und klar war, okay, ab jetzt müssen wir nicht, aber schauen wir da irgendwie drauf und denken, was machen die da genau? Vor allem vor dem Irrsinn, 3 Wochen lang über 3000 Kilometer bei Sengnitz über was weiß ich wie viele Höhenmeter zu fahren, Kilometer auch. Ich glaube, das war so, ja, wie gesagt, das war nicht der erste Sündenfall, aber ich behaupte in der deutschen Wahrnehmung der erste Sündenfall und der sehr frühe Sündenfall, wenn man so will.
Ja, ich habe jetzt noch im Auge, da ab da waren alle sensibilisiert und ab da musste man dann genauer hinschauen. Aber wenn man sich dann den Team Telekom-Skandal vor Augen führt und die Manipulation in Freiburg, alles ja deutlich später als Festina, dann wird ja klar, was da hinter den Kulissen abging und was vordergründig da möglicherweise am Theater aufgeführt wurde.
Also wir haben im vergangenen Jahr haben wir mit Rolf Aldag, oder mit dem habe ich schon 1, 2, 3 Mal gedreht, beziehungsweise ein Interview dementsprechend gemacht. Und Rolf Aldag hat auch, ich glaube, das haben wir auch reingenommen in unsere Doku vom letzten Jahr über Jan Ullrich. Rolf Aldag hat es, klar kann man das auch spät so fast schon zugeben, aber er hat letztendlich auch so gesagt, ja, Festina wurde ein bisschen hingehängt. Also so eine Art Bauernopfer war dieses Team, weil eigentlich viele bis alle wussten, dass es überall zu der Zeit so abging, weil halt EPO schlichtweg das leistungssteigernde Mittel war, das Wundermittel. Das war dann nicht komplett neu, aber alle, mehr oder weniger alle hatten es. Das wurde da vermutet. Und er hat so ein bisschen geschildert, dass trotzdem gewusst wurde, dass es im Team Telekom auch nicht sauber war, aber Festina wurde halt hingehängt in An- und Abführung. Warum? Das weiß ich, kann ich mir bis heute nicht ganz vorstellen. Ich weiß nicht, ob zwischen der französischen Rennorganisation oder den Rennorganisatoren und Festina es vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten gab, weil finden hätte man überall was können. So stelle ich mir das vor bis heute.
Vielleicht nur noch mal ganz kurz, Rolf Aldag, selbst Fahrer im Team Telekom und heute sportlicher Leiter beim einzigen deutschen Tourteam bei Bora Hansgrohe. Das nur, um den Namen noch mal kurz zu erklären für alle, die den nicht mehr so genau vor Augen haben. Aber Ralf Meutgens wollte ergänzen.
Ja, Rolf Aldag hat ja gesagt, jetzt nicht wortwörtlich, soweit ich mich erinnere, aber wir haben EPO genommen, wissend, dass uns nichts passieren kann. Und das ist ja klar, impliziert ja, dass das alle machen, weil es war für alle verfügbar, es war für alle nicht nachweisbar und alle fuhren auf dem gleichen Level. Also von daher war das ja klar, das war annähernd an 100%. Der einzige Festina-Fahrer war ja Christoph Basson, der sich widersetzt hat dem Doping. Das liegt aber mit Sicherheit in seiner Persönlichkeit begründet und er hat sich auch, war da nicht materiell oder finanziell derart von abhängig, aber bei allen anderen muss man davon ausgehen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, Festina wurde damals möglicherweise hingehängt oder Analogie zum Fall Pantani drängt sich ja auf, da in der eigenen Rundfahrt beim Giro. Aber auch der Radsport ist meines Erachtens ja viel zu schlecht weggekommen, weil der Radsport nicht allein dasteht als dopende Sportart. Und das war auch für viele jetzt so ein, zu sagen, ja, wir haben ein Dopingproblem, das betrifft aber hauptsächlich den Radsport und das haben wir jetzt im Griff. Und also ich würde fast sogar sagen, da sind die Analogien, sind da ziemlich deutlich.
Aufgedeckt wurde das Ganze oder herausgekommen ist das Ganze ja durch diese Kontrolle an der Grenze, an der belgisch-französischen Grenze, als der Physiotherapeut Willy Wuth erwischt wurde. Und dann kam vieles zum Vorschein, auch durch die Polizeiverhöre. Welche Rolle spielten damals die Ermittlungsbehörden?
Ja, das war ja der eigentliche Grund, warum das ans Tageslicht kam. Der Sport hatte natürlich keine Selbstreinigungskräfte. Die Dopingfahnder hatten keine Möglichkeit, weil EPO ja nicht nachweisbar war, wie viele andere Sachen zu der Zeit auch nicht. Jetzt mal den fehlenden Willen sowieso mal angesprochen. Also die einzige Möglichkeit, die bestand, war, dass die staatlichen Behörden eingriffen und dann die Sachen zutage fordern. Im Übrigen war ja TVM, was ja nachher im Verlauf der Tour auch disqualifiziert wurde, da gab es ja im März des Jahres 98 schon eine Durchsuchung. Das haben die Behörden aber dann irgendwie noch unter den Teppich kehren können. Also das war trotz aller Widerstände auch der ermittelnde Richter Patrick Keil, der hat sich in Le Monde oder in L'Equipe geäußert, dass er schon mit Schwierigkeiten zu tun hatte, da im Festina-Skandal richtig aufzuklären, wenn man so die anderen Sachen zugrunde liegt, wie ermittelt wird in der organisierten Kriminalität oder in sonstigen Strafverfahren.
Aber kann man sagen, da zeigte sich schon das, was wir auch heute eigentlich immer noch beobachten, wirkliche Aufklärung im Anti-Doping-Kampf gibt es nur durch hartnäckig zugreifende Ermittlungsbehörden.
Absolut, ist heute immer noch so. Eigenblutdoping, mein letzter Stand, ist genauso wenig nachweisbar wie körpereigene Produkte, die genommen werden, oder sehr, sehr schwierig. Der Fall im Fußball hat sich auch nochmal dokumentiert, wie schwierig heute noch der EPO-Nachweis offenbar ist. Und da haben wir nach wie vor keine Chance. Und Selbstheilungskräfte im Sport, die habe ich schon vor. Ich beobachte das jetzt, ich denke, fast 40 Jahre als sozialisierter Mensch. Die habe ich an die, glaube ich, sowieso schon lange nicht mehr. Übrigens nicht nur für den Radsport nicht, sondern für den gesamten Sport nicht.
Jetzt haben viele Fahrer damals protestiert auch. Das war unter anderem dieser Sitzstreik, der sich auch gegen diese Durchsuchungen und Verhöre ein bisschen richtete. Das lässt die Frage aus der heutigen Sicht zu, war das denn alles auch verhältnismäßig, was da passiert ist, oder hat man da auch ein Exempel statuiert?
Das war ja für alle Neuland. Das war ja für die Behörden auch relativ neu, zumindest in der Form jetzt, weil es eben massiv alle Teams betraf. Ich glaube, man konnte durch DVM, durch die Untersuchungen und durch die Ermittlungsbehörden, hatte man ja schon einen Anlass, da weiterzugucken. Ich glaube, da schwelte auch hinter den staatlichen Kulissen schon so viel, dass man das nicht mehr einfach wegbügeln konnte. Und gut, dann drängt sich natürlich die Frage auf, verhältnismäßig in jedem Fall, muss ich sagen. Dafür gibt es viel zu viele Todesfälle, die nicht geklärt sind. Junge Leute, die Sport treiben wollen, die gesamte Prävention, die müsste man dann ins Spiel bringen. Aber unverhältnismäßig natürlich, weil es sich doch sehr natürlich auf Festina und vielleicht noch TVM konzentriert hat. Also man hätte da natürlich sofort, aber ich glaube, da war den Ermittlern in Frankreich, waren da auch die Hände gebunden, weil dann hätten sie ja die komplette Tour de France angegriffen.
Herr Zeissler, in Ihrem neuen Film, in Ihrer neuen Doku-Reihe Mythos Tour, geht es auch um die These, dass die Tour es immer wieder geschafft hat, diese dunklen Kapitel loszuwerden, aus dem Schatten herauszutreten, sich neu zu erfinden und dann neuer und auch stärker hervorzugehen. Wie gelang das denn 1998?
Ja, gute Frage, sehr gute Frage. Erstmal glaube ich gar nicht. Ich wollte aber nochmal auf diesen Fahrerstreik zurückkommen. Ich nehme das immer so wahr. Ich will da gar nichts verteidigen. Ich finde das auch alles verhältnismäßig. Ich kann trotzdem, oder ich habe das immer mehr so wahrgenommen, dass im Radsport das Peloton, auch wenn es viele, also das Feld, auch wenn es viele unterschiedliche Teams und viele unterschiedliche Interessen gibt, dass aber trotzdem das Team, das Feld irgendwie zusammenhält. Und so habe ich das 98 wahrgenommen. Ob gerechtfertigt oder nicht. Aber ich fand schon, dass das so eine Geste war, und man sagt ja immer man spricht häufig von den Parallelwelt Radsport, Parallelwelt Peloton. Und das habe ich damals so wahrgenommen, dass die sich zu Unrecht ja an den Pranger gestellt fühlten, was glaube ich auch ein falsches Gefühl oder eine falsche Eigenwahrnehmung war. So habe ich es, oder so deute ich das zumindest bis heute, dass das so ein bisschen so eine, ja, man spricht häufig von der Omerta, und da kungeln alle zusammen. Und so habe ich das damals übrigens wahrgenommen. Und zur Widerstandsfähigkeit der Tour. Ja, das ist auch so eine große Frage, der wir uns so ein bisschen gestellt haben. Ich nehme das bis heute so ein bisschen so wahr, weil wenn man jetzt guckt, was da trotzdem weiterhin los ist, und ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber natürlich fährt bei diesen Wattzahlen, die da getreten werden, fährt natürlich immer noch ein gewisser Zweifel mit. Es gibt immer auch noch Fälle, bewusst weniger, aber wer weiß, wie viel es wirklich gibt, genau wie in der Armstrong-Zeit. Der gewinnt mehrere Male die Tour hintereinander und werden kaum positive Fälle. Im Nachhinein wussten wir es alle dann doch wieder besser. Also heißt, die Tour zieht ja irgendwie immer noch. Die schafft das immer noch. Ich stelle das jetzt nur so dar, wie es ist. Und das finde ich schon irgendwie dann wieder beeindruckend, dass den Zuschauer, den Fans, den Organisatoren und so weiter, denen ist das nicht alles egal, aber sie schaffen es trotzdem, eine Begeisterung trotzdem zu entfachen. Und das halte ich für ein Phänomen. Vielleicht
Aber
auch negativer Natur, das weiß ich gar nicht genau, aber trotzdem schaffen sie es ja immer wieder, wenn man sieht, was auch in diesem Jahr wieder los ist, aus meiner Sicht.
wie schaffen Sie das? Schaffen Sie das dadurch, dass Sie immer noch diese tollen Bilder in Frankreich produzieren, dass Sie es auch jetzt vermehrt tun, im Ausland zu starten und andere Fangruppen einfach nochmal für die Tour zu begeistern, dass Sie versuchen, über die Strecke richtig Dramen auch zu inszenieren? Was ist denn das Geheimnis? Es kann ja am Ende nicht nur die Geschichte sein.
Nein, nein, aber die Geschichte spielt eine große Rolle, weil genau das ist es. Es wird oder kaum ein Sportevent, ranken ja so viele Mythen und Legenden, und das ist eine grundsätzliche Überhöhung. Und dieses ganze Event war von Beginn an überhöht, weil es einfach Menschenunmögliche schon 1910 einfach dargestellt wurde. Die fingen 1910 an, die Pyrenäen hochzufahren. Vier Pässe in einer Etappe. Das war schlichtweg unmöglich, von den Schotterpisten ganz zu schweigen. Das heißt, es stricken sich Legenden, Mythen, wie viele Romane, wie viele Dichtungen, wie viele Filme gibt es über die Tour de France? Ich will nur sagen, ich glaube, dass das, was die Geschichte angeht, eine ganz große Rolle spielt. Und völlig richtig, was Sie sagen, das Spektakel, gerade jetzt in dieser Tour sieht man das, die sind unter der Woche, sind die schon ins Hochgebirge gefahren. Das haben die früher in der ersten Woche bewusst noch nie gemacht. Die erste Etappe im Baskenland, das war schon ordentlich wellig. Das heißt, sie wollen früh die Dramen, die Zweikämpfe, auch die Tragödien, die ersten Stürze und so weiter. Davon lebt die Tour und natürlich ohne Zweifel von den starken Bildern. Aus meiner Sicht, vor Ort oder auch am Fernseher, es gibt keine Sportart, wo man so nah rankommt an die Sportler. Man kann Schweiß riechen. Also ich stand selber mal in Alpe d'Huez, und ich glaube, es war die Tour, wo Jan Ullrich im Bianchi-Trikot 2003 gefahren ist. Da steht man so nah dran und kann den Schweiß der Sportler riechen. Also diese Rundfahrt hat schon was Einzigartiges. Und ich glaube, diese Einzigartigkeit, ja, kommt so aus diesen verschiedenen Punkten, meiner Meinung nach. Trotz aller dunkler Stunden.
Herr Meutgens, können Sie sich diese Tour denn noch angucken, so wie Sie das vielleicht vorher auch mal gemacht haben?
Oh, ich habe die eigentlich immer gleich gesehen. Der einzige Unterschied ist jetzt, ich kenne ja keinen mehr persönlich. Das war vor 20, 15 Jahren, war das anders. Aber ich würde gern ein bisschen, muss ich wieder in die Suppe spucken, weil ich war ja selbst, ich glaube, dreimal dabei, auch im Auftrag, also als Journalist. Und es ist ganz schwer, sich dem Mythos oder sich der Stimmung, sich dem zu entziehen, auch als kritischer Journalist, muss ich wirklich sagen. Also alles drumherum, ich bin natürlich von Hause Radsportler oder bin ja auch als Amateur gefahren. Ich hab halt einen Hang und habe eine Neigung dazu. Aber es ist trotzdem ganz schwer, sich dem zu entziehen. Da gebe ich dem Kollegen absolut recht. Aber dem Mythos und der Unsterblichkeit, dem muss man einfach entgegenhalten, dass die Tour eine Gelddruckmaschine ist, die um alles in der Welt am Leben erhalten werden muss. Und die Geschichte der Tour zeigt ja, die ist ja dazu erfunden worden, um die Auflage der Zeitung L'Équipe zu steigern. Das war ja der einzige Grund, um die Tour zu erfinden, weil dann die Zeitschrift als einzige darüber berichten durfte, Monopolismus quasi. Also das muss man einfach sich vor Augen führen und da hängt ja viel mehr dran als nur das Gehalt für die Fahrer. Ich glaube, der gesamte Umsatz, der wird ja nie publik gemacht in Frankreich. Die Zahl, man hat es ja am Tour de France-Vertrag gesehen, da herrscht ja überhaupt keine Transparenz. Ist mein Eindruck. Also ich denke, das ist auch so.
Ändert aber ja wahrscheinlich trotzdem nichts an Faszination und Mythos, der das weltweit auslösen kann, oder?
Nee, das ist richtig. Aber es herrschen natürlich Kräfte, die viel stärker sind, als wir ahnen im Hintergrund. Klar, nein, ich sage ja, also selbst ich als kritischer Geist musste da wirklich aufpassen. Mit allem drum und dran, zum Teil kannte ich ja die Fahrer noch, das kam erschwerend hinzu. Aber es ist eine ganz eigene Stimmung und das hält einen wirklich gefangen und kann ich verstehen. Und diese gesamte Blase Tour de France. Aber wie gesagt, es herrschen eben auch Kräfte, die die Tour am Leben erhalten, die wir noch nicht abschließend beurteilen können und wahrscheinlich auch nie werden.
Man muss ja auch sehen, welche Märkte da mittlerweile unterwegs sind. Ne? Wenn man guckt, wo im Januar schon die ersten Rundfahrten sind, ne? Das ist durch die Wüste, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist natürlich klar, wo die Tour dann hin will. Es gibt immer mehr Rennen, das sind noch B-Rennen, aber in China gibt es sehr gute Strecken im Übrigen. Da wird nicht die Tour, aber der Tross irgendwann auch hingehen. Also, das ist natürlich klar, dass das in Anführungszeichen schlau gemacht ist. Ich sage bewusst in Anführungszeichen. Ne? Aber natürlich steckt das absolut auch dahinter. Die Tour muss bestehen, die Tour muss größer werden, die Teams müssen viel globaler sein. Das ist alles klar. Trotzdem ist es ein Event, das für Märchen dient. Ich will das jetzt gar nicht zu sehr romantisieren, aber so wird es ja immer weitererzählt. Und dieses Narrativ, dieses Mythos Tour, das ist natürlich auch, behaupte ich, aus Sicht der Organisatoren oder Radsportfans oder wem auch immer oder auch Autoren, ist natürlich auch ein dankbares, weil dieses Narrativ wird fortgeführt. Und natürlich muss man aber dabei immer auch die dunklen Stunden, und damit meine ich ja nicht nur Doping, natürlich sind die Dopingstunden die schlimmsten, aber die Tour hatte auch mit anderen Dingen immer mal wieder zu kämpfen. Am Ende hatte jeder mit zu kämpfen, aber gab es die Pandemie, es gab zwei Weltkriege und so weiter, da musste die Tour auch aussetzen. Aber die kam irgendwie immer wieder zurück. Jetzt gibt es eine ordentliche Tour der Frauen und so weiter. Also ja, so ein bisschen versucht sie sich den Zeiten anzupassen. Und ich habe den Eindruck, mitunter, also was die Zahlen sagen, die Zahlen lügen zwar einerseits nicht, aber dennoch, da gebe ich Herrn Meuntgens recht, sollte man immer das kritische Auge immer ganz, ganz weit offen haben. Natürlich, aber trotzdem schafft sie es derzeit, aus meiner Sicht.
Liegt es
Ja,
auch?
gebe ich Ihnen doch recht. Also wenn man die gleiche Veranstaltung hätte mit den gleichen Geschäftszahlen, Umsatz und Zuschauer und allem, dann wäre es trotzdem nicht die Tour de France. Also die unterscheidet sich schon wirklich dann von allen anderen Veranstaltungen, selbst wenn die aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten identisch wäre.
Liegt das auch daran, weil man einfach weiß, bei der ASO, beim Veranstalter der Tour de France, wie man das Rennen und die Etappen, die Teams, die Fahrer inszenieren muss? Das ist ja auch von dem, was da technisch von der Fernsehübertragung passiert, ist das ja auch allen anderen Rennen weit überlegen.
Ja, aber nein. Achso, bitte, ja, sorry.
Nee. Ja, auf jeden Fall. Die UCI, die ist ja sehr geschäftstüchtig. Die zieht Sachen nach Bahrain, die zieht Sachen, weiß ich wohin, aber ist ja nichts vergleichbar. Allein schon mit der Topografie, allein schon mit der Historie der Leute, die in Frankreich leben. Radsport ist ja in Frankreich auch noch anders verwurzelt als in Deutschland, ist ja ähnlich Italien und Belgien. Also da steckt schon, ist ein Unterschied. Und natürlich auch eine professionelle Organisation, natürlich auch im Sinne der Industrie, die sich ja da auch präsentiert. Klar, die Karawane vorher, die ist ja wichtiger als die eigentlichen Radsportler. Die sorgen ja für mehr Umsatz, die Wirtschaftsleute. Und aber alles zusammen ist die wirklich einmalig, muss man sagen. Da spielen viele Faktoren eine Rolle.
Das genau, schon. Und es dient ja auch, ich war irgendwie ein paar Mal auch privat da und habe bewusst meine Familie mal mitgenommen, weil die immer sagen, was guckst du dir da eigentlich an? Ich verstehe das nicht. Der Erster ist, ist gar nicht wirklich Erster. Und diese ganzen Sachen, Radsport ist ja komplex, wie viele von uns zumindest wissen. Das heißt, ich habe die dann mal mitgenommen, ich glaube nach Courchevel mal und irgendwie, ich glaube auf den Obisk auch mal. Und dann sind wir da hochgewandert. Wandern finden die Kinder jetzt nicht so gut, auch meine Frau. Wandern super, tolles Pyrenäen-Panorama. Dann haben wir da oben gewartet, mit netten Franzosen oder Spaniern geredet, einen Drink genommen, Baguette gegessen. Und irgendwann kam die Werbekarawane. Dann schmeißen die da irgendwelche Cofidis-Schlüsselanhänger runter. Da rennen die Kinder hinterher oder irgendwelche Flaschen. Ja, und irgendwann kommen die ersten Hubschrauber, checken schon mal das Gebiet ab. Und dann werden alle ganz unruhig. Auf einmal stehen alle auf von ihren Gartenstühlen, auf denen sie 3 Stunden lang fast nahezu stichen. Und das hat so bei der Etappe zu sein, wie gesagt, ich will es nicht zu sehr romantisieren, aber das hat so einen irren Spannungsbogen, ist tatsächlich was für die ganze Familie. Und es ist halt auch Sommer, es ist Urlaubszeit. Also das stimmt einfach vom Gemüt her bei vielen Leuten einfach auch vieles. Das ist einfach auch das Glück der Tour so ein bisschen. Ne? Ich glaube, da können die gar nicht viel für. Und in unserer Doku hat ja der Prudhomme auch gesagt, irgendwann, weil sie gerade das Fernsehbild ja auch ansprachen, irgendwann kam ja die Hubschrauber. Ich glaube, das war so Mitte 80, meine ich, kamen die Hubschrauber dazu. Vorher hat man nur von der Seite den Fahrer gesehen. Auf einmal kam Frankreich, ganz Frankreich war zu sehen. Und Frankreich von oben ist jetzt kein hässliches Land. Also es spielte denen natürlich auch irre viel oder spielt bis heute denen auch irre viel in die Karten, würde ich sagen.
Das Deutschlandfunk Sportgespräch heute zu Tour de France, aber vor allem zum Kapitel 1998, denn genau 25 Jahre ist es her, dass der Festina-Doping-Skandal seinen Anfang nahm. Wir haben natürlich versucht, auch in diese Sendung Menschen einzuladen, die damals beteiligt waren, ob direkt oder indirekt, Fahrer, die damals im Fahrerfeld waren. Keiner wollte an dieser Sendung teilnehmen. Eine Absage lautete zum Beispiel, man solle die Toten doch endlich tot sein lassen und nicht wieder alles aufwärmen. Meine Frage in die Runde, ist das typisch, dass es immer noch dieses weit verbreitete Schweigen gibt, auch unter den Fahrern?
Ja, leider ja.
Das kann ich aus Erfahrung, oder was jetzt aus Erfahrung, aber es überrascht mich jetzt nicht so ganz. Also ich habe jetzt in den letzten 2, 3 Jahren speziell für die beiden Dokus auch mit einigen, ja, auch reumütigen Sündern, sage ich jetzt bewusst, gesprochen. Jeder geht da so ein bisschen seinen eigenen Weg. Manche gehen noch gar keinen Weg, wie wir wissen. Aber also ich kann es hier und da offen gestanden manchmal so ein bisschen rein menschlich verstehen aus deren Sicht. Journalistisch natürlich nicht, aber trotzdem, da ja, ist so lange her, ich habe das alles schon mal erzählt, alles hat man noch nie erzählt, ist mir alles klar, aber gerade die geständigen Menschen, ich habe da letztes Jahr mit Udo Bölz so ein langes Gespräch geführt, der auch sagt, ihr kommt
auch
immer wieder mit dem Thema.
Entschuldigung,
alter Telekom-Fahrer, hat ähnlich wie Rolf Aldag auch gestanden, allerdings, ja, auch als es erst nahezu nicht mehr anders ging, das gehört häufig bei den Geständnissen ja auch dazu. Aber ich kann es aus menschlicher Sicht manchmal ein bisschen verstehen, muss ich sagen. Trotzdem finde ich es natürlich schade, weil ich finde es extrem spannend, wie Menschen damit unterschiedlich umgehen. Am Ende ist es ja immer eine Frage um Schuld und Sühne. Und am Ende muss sich jeder trotzdem, Udo Bölz hat mir das mal geschildert, er war Beginn seiner Karriere, da musste er die Entscheidung treffen, ob er diesen Weg mitgeht oder nicht. Da hat er gerade angefangen, sein Haus zu bauen, hat alles auf die Karriere Radprofi gesetzt. Ich will jetzt keine Empathie oder irgendwas für Doping entwickeln. Bitte nicht falsch verstehen. Aber als junger Mensch sich dem zu widersetzen, dazu gehört eine Menge Mut. Und auch ein Plan B, den man hat, weil wenn man es nicht machte zu der Zeit, dann kommt man ins zweite Glied und hat vielleicht nicht dieses monetäre Auskommen, mit dem man vielleicht gerechnet hat oder was einem versprochen wurde. Das heißt, ich finde es immer sehr kurz gedacht, Sünder, Sünder, Sünder. Man muss sich immer in die Lebenswege und auch in das Alter und auch in die Epoche so ein bisschen zurückversetzen. Wie gesagt, ich will kein Verständnis entwickeln, bitte nicht falsch verstehen. Aber Udo Bölz hat mir das mal so geschildert. Und ich sag mal, ein bisschen verstehen, Teile davon verstehen konnte ich schon. So ehrlich muss ich sein. Also das muss ich schon sagen.
Aber kann man auch den Schluss ziehen, dass dadurch, dass immer noch nicht so viele darüber reden wollen oder auch nicht mehr darüber reden wollen, dass da vielleicht am Ende sogar noch mehr schlummert, als wir inzwischen eigentlich aufgedeckt wissen?
Sicherlich, sicherlich. Das glaube ich schon, das glaube ich schon. Also ich meine, der prominenteste Fall ist ja weiterhin Jan Ullrich. Das muss man ja einfach mal so klar benennen. Ne, der bis heute da einen gewissen Rucksack, wie voll dieser Rucksack ist, das werden wir vielleicht bald mal erfahren. Ich glaube, entleert wird ein Rucksack von diesem Menschen nie ganz. Aber um beim Rucksack zu bleiben, diesen Rucksack, den hat man auf und irgendwann will man den so halb ablegen, weil man den sein Leben lang trägt und die breite Öffentlichkeit einen so betrachtet. Vielleicht auch zu Recht betrachtet. Aber da gebe ich Ihnen recht, dass je weniger Transparenz da reinkommt, egal zu welcher Zeit, natürlich würde ich mich freuen, wenn Leute Ross und Reiter benennen, auch heute noch, damit mehr Transparenz entsteht, dann kommt auch wieder mehr Vertrauen zurück, wenn man die Dinge halt weiß, wenn man den Leuten mehr und mehr glaubt, selbst wenn die Dinge auch zurückliegen. Da gebe ich Ihnen im Prinzip recht. Trotzdem sind es hier und da, glaube ich, immer Einzelbetrachtung von ganz individuellen Fällen, wie man selbst damit umgeht, behaupte ich.
Also ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen, auch durch viele persönliche Gespräche. Das ist ja die gesamte Lebenskarriere, die man dann sich selbst vor Augen hält und die man dann ja quasi selber diskreditiert. Also mal ganz abgesehen von allen finanziellen Erwägungen, diese biografische Falle, man hat nachher keine andere Chance mehr, als alles auf die Karte Radsport zu setzen, wirklich existenziell. Aber darüber hinaus, das ist ja eine Lebenslüge, die man am Leben erhält, mehr oder weniger. Und irgendwann sagt man dann, ja, aber alles, was ich geleistet habe, habe ich nicht ehrlich geleistet. Das ist natürlich ein Riesenschritt, das zu machen. Und ein großes Manko sehe ich, dass alle jetzt, es sind ja noch viele mit Doping-Vergangenheit in Positionen bei der Tour de France. Ich habe jetzt aufgehört zu zählen, weil ich das einfach nicht mehr mag. Aber die sind nach wie vor in der Blase Radsport. Die umgeben sich mit Leuten aus dem Radsport. Und das verhindert natürlich auch irgendwie einen Schritt mal zur Seite und zu sagen, was können wir denn anders machen? Heißt es immer, lass die Vergangenheit ruhen und lass die Toten ruhen. Aber das führt ja nicht dazu, dass man da mal einen grundlegenden Wechsel irgendwie initiieren könnte. Aber das hängt meines Erachtens damit zusammen, dass die Leute die Radsportblase im Grunde nie verlassen können. Leider. Und es schlummert wirklich noch so viel Potenzial, auch alles mit Gerhard Reuter, dann haben wir ja viel versucht zu machen, auch mit dem Bund Deutscher Radfahrer. Da sind wir auch ganz schnell an die Grenzen gekommen, weil die Leute in der Blase Radsport leben und nicht können. Selbst wenn sie wollten, die müssten ihr komplettes Umfeld aufgeben, sich in eine ganz andere Umgebung begeben und dann mit dem Abstand wirklich sagen, ja, das und das und das habe ich falsch gemacht. Und dann könnte man auch vielleicht Dinge ändern. Aber das sind so einzelne Sachen wie jetzt Vasson, der Sportlehrer ist, oder auch hier Rasmussen, der Sportlehrer ist, die Radprofis, die dann in eine ganz andere Karriere gegangen sind. Aber die haben natürlich auch keinen Draht mehr zum Radsport. Können dann auch nichts mehr bewirken.
Michael Rasmussen, Ole Zeisler, ist auch einer der Protagonisten bei Ihnen in der Tour Mythos Tour, der, das nennen Sie, wenn ich es richtig im Kopf habe, den Tiefpunkt der Tourgeschichte, der im gelben Trikot von seinem eigenen Team aus dem Wettbewerb genommen wurde wegen Dopingverdacht.
Richtig, genau. Also das ist letztendlich, 2007 wurde er im gelben Trikot, wie Sie sagen, rausgenommen aus der Tour, weil er falsche Trainingsorte angegeben hat. Also schlussendlich war er auch gedopt, das hat er dann deutlich später zugegeben. Aber das war so wirklich eigentlich die Zeit, ich glaube, das war die schwierigste Zeit, nicht nur für die Tour, sondern für den gesamten Radsport, weil man kam aus den Armstrong-Jahren, 2006 die Operation Puerto, wo Jan Ullrich in Straßburg ein paar Tage vor der Tour de France rausgenommen wurde. Also niemand glaubte mehr irgendwas. So war damals so die Temperatur. Und dann lieferten sich Alberto Contador und Michael Rasmussen, beide ziemlich voll mit Mitteln, wirklich absurde Sprints am Berg. Und Michael Rasmussen wurde rausgenommen, richtig aus der Tour. Und da war der Radsport wirklich nahezu, was heißt am Ende, aber da glaubte keinem mehr irgendwas. Und den Rasmussen, den habe ich jetzt vor ein paar Monaten getroffen in Viborg in Dänemark. Und das war wirklich, ja, ich würde sagen, wirklich eine beeindruckende Begegnung. Wir haben mit dem lange gedreht. Der ist jetzt, hat so einen spannenden Job. Der macht, ist nicht nur Mountainbike-Lehrer an dieser Schule in Viborg, sondern auch Sportphilosophie macht er und Soziologie, also durchaus auch, ja, ich nenne es jetzt mal Metaebenen, Fächer und weil der Dekan dieser Schule ihm gesagt hat, ey, ich möchte, dass du hier unterrichtest, weil du hast eine Geschichte zu erzählen und kannst den Schülern vielleicht weitergeben, wie man ja von unten wieder nach oben kommt. Und Michael Rasmussen hat 2013 ein umfassendes Geständnis abgelegt. Auch da gehört zu Vollständigkeit und Wahrheit dazu. Die Schlinge zog sich zu, ähnlich wie bei Lance Armstrong. Es ging nicht mehr anders, weil die Ermittlungen so hart waren, so krass waren. Also da ist niemand oder nicht niemand, aber diese beiden Menschen sind nicht von sich aus losgegangen und haben gesagt, ich will diesen Rucksack loswerden. Also das muss man auch mal klar benennen. Aber er hat es eben getan und er sagt, es ist das Wichtigste in meinem Leben, was ich jemals getan habe. Natürlich dauert das erstmal, um sich zu reintegrieren. Das hat er jetzt nach einigen Jahren geschafft. Aber ja, aus meiner Sicht, man guckt den Leuten immer noch vom Kopf, aber trotzdem aus meiner Sicht hat ihm das irre gut getan und er führt ein bescheidenes, friedvolles Leben am Rande oder weit ab von irgendwelchen Medien und so weiter. Und das tut ihm gut. Also ich habe das so als eine ganz gesunde, geläuterte Lebenseinstellung mittlerweile bei Michael Rasmussen erlebt, weil er war wirklich jemand der absoluten Bad Guys, weil er nahezu den, er nicht aktiv, aber in der Zeit war das der Sargnagel auf den Radsport. Und das war wirklich spannend, dem zu begegnen. Letztes Jahr haben wir Lance Armstrong getroffen, der das natürlich amerikanisch, wie er es ähnlich darstellt, ist aber ein anderer Typ. Ne? Ist ein völlig viel selbstbewussterer, nach vorne gehender Amerikaner natürlich, der das ja richtig Oprah Winfrey-mäßig medial nahezu schlau auch gemacht hat. Aber auch dem, behaupte ich, geht es natürlich mit diesem Geständnis irgendwo besser, auch wenn er es machen musste. Aber er hat diesen Rucksack, um weiter in der Metapher zu bleiben, irgendwann abgedeckt.
Lassen Sie uns ganz am Ende im Sportgespräch noch in die Jetztzeit auch tatsächlich dann gucken. Wenn das ein Sargnagel für den Radsport war, wäre es ein zweiter, dritter oder auch vierter, wenn wir jetzt noch einmal eine Generation hätten, die so komplett überführt wäre, wie das die Generation war, über die wir gerade gesprochen haben?
Da müsste man überlegen, wie viel Nägel in so einen Sarg überhaupt kommen, habe ich mich gerade gefragt. Aber nein, Spaß beiseite. Ich glaube, schwierig. Also sagen wir mal so, ich tue mir das schwer mit. Also ich tue mir allein schwer mit, dass wir, glaube ich, wirklich trotz dieser Wattzahlen, die da mittlerweile getreten werden, also das ist ja irre, wenn man das vergleicht, fehlt mir irgendwie die Fantasie, dass da wirklich wieder das auffliegt. Das heißt aber nicht, dass nichts passiert. Ich habe so den Eindruck, dass da, also mein Gefühl, aber ich kann das nicht belegen, ich würde die Meinung von Herrn Meutgens interessieren, aber mein Gefühl, da rede ich nur von Bauchgefühl, ist, dass einfach seit Jahren nichts passieren darf, obwohl eigentlich was passieren müsste, auch im größeren Umfang aufgrund dieser Leistungen, die da absolviert werden. Aber das ist nur ein Gefühl, das ich jetzt nicht groß belegen kann.
Ralf Meutgen, sind die heute einfach viel geschickter, die möglicherweise Dopingmittel zu sich nehmen, als vor 25 Jahren, als man mit Kisten von EPO-Ampullen im Kofferraum erwischt wird?
Also was auffällt, ist natürlich die gesamte Statur der Radprofis, die ist optimiert worden, wenn man sich heute die Körperstaturen anguckt. Also da steckt schon ein bisschen Fortschritt drin, ein bisschen in der Trainingslehre, glaube ich, auch. Vielleicht hat sogar ein bisschen Einzug gehalten, dass man auch mal eine Relation zwischen Belastung und Entlastung sich vor Augen hält, obwohl das, glaube ich, nicht, weil die besten Protagonisten, die fahren ja schon die Klassiker 100% und gehen dann von Giro in die Tour. Aber mein Bauchgefühl sagt mir auch, lass mal einfach mal 5, 6, 7 Jahre warten und dann gucken wir uns mal die Leistungsträger von heute an, ohne die jetzt namentlich zu nennen. Und jetzt fiel schon ein paar Mal der Begriff, ja, die Wattzahlen sind utopisch. Im Übrigen hat sich ja Anton Vallier, der frühere sportliche Leiter oder Trainer vom Team Festina, der hat sich ja wie kein Zweiter um diese Wattzahlen bemüht und belegt ja oder kategorisiert die jetzt in Rot-Grün nach dem Motto, die Grünen sind noch erklärbar, die Roten sind nicht erklärbar. Aber da versuche ich ja schon seit langem, ich habe, glaube ich, vor 5 Jahren nochmal einen Versuch gestartet, die deutschen Teams anzuschreiben. Diese Leistungskenndaten, die sind ja überall gleich. Also die Erfassung der Leistungskenndaten ist ja standardisiert. Jeder weiß, wie schwer er ist, welches Lungenvolumen er hat, wie hoch die Wattleistung insgesamt ist, wie hoch die pro Kilogramm Körpergewicht ist. Und all das könnte man ja mal transparent gestalten. Da weigern sich alle Teams gegen, das meinen die wie der Teufel das Weihwasser. Denn dann hätte man ja mal einen Vergleich. Dann könnte man über ein Jahr mal so eine Watt Entwicklung eines einzelnen Radprofis mal zeigen. Damit wüsste man nicht, ob die Leistung jetzt sauber oder nicht sauber zustande gekommen wäre. Aber man könnte zumindest sagen, ja, der hat zwar hier jetzt 600 Watt, aber der hat ja nach dem Wintertraining hat er ja auch schon 540 Watt gehabt. Also das ist ja dann trainingslehremäßig zu erklären. Aber dagegen sträubt sich jedes Team, soweit ich weiß.
Dann müssen wir das in der Zukunft beobachten, wie es damit weitergeht. Das war auf jeden Fall das Schlusswort in unserem Deutschlandfunk-Sportgespräch. 25 Jahre nach dem Beginn der Festina-Affäre, der ersten ganz großen Doping-Affäre im Radsport bei der Tour de France. Danke an Ralf Meutkens und Ole Zeisler für ihre Einschätzungen heute im Sportgespräch, das es wie immer online nachzuhören gibt auf deutschlandfunk.de/sport oder in der DLF-Audiothek-App. Ich bin Matthias Friebe, sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.